Das hier ist Rollen mit den Besten. Der Pen & Paper Podcast für Einsteiger, Neugierige und Veteranen. Feinster Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge und Flo.
Das ist jetzt der dritte Anlauf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rollen mit den Besten.
Rollen mit den Besten.
Dem Pen & Paper Podcast. Und genau, ihr hört wieder Flo, meinen Freund und Trauzeugen, und mich, Torge, der seit einem Jahr mittlerweile Pen & Paper spielt und von Flo angeleitet wird. Wie geht's dir, Flo? Alles gut?
Ja, voll. Ich bin halt höchst amüsiert, dass du jetzt das dritte Mal das probieren musstest. Aber dann hat's ja auch geklappt. Ja, alle guten Dinge sind drei, außer bei den Prequels von Star Wars.
Ja.
Halt gar nicht.
Fair, ja. Mhm.
Gar nicht.
Gehe ich mit.
Ist so. Deswegen, ja, keine Ahnung, ne? So Stotteraussetzer sind wie Sand, so, die gehen überall rein, die sind kratzig und nerven, das mögen wir nicht. Und da wird uns mindestens ein Lord der Sith irgendwo zustimmen und sagen, ja, nee, fühle ich. Finde ich nicht so gut. Mir geht's ganz gut eigentlich. Ich klinge jetzt vielleicht irgendwie ungefilterter, weil ich bartlos bin momentan, aber ich bin noch wieder fleißig dabei, das zu ändern.
Das ist quasi wirklich so ein Körper-Gadget-Popfilter, den du da jetzt dir abrasiert hast.
Das ist ja mal richtig ekelhaft, wie du das gesagt hast. Körper-Gadget-Popfilter.
Ja, ich meine, wenn wir jetzt in so einem Cyberpunk-Setting wären und man sich so seinen Charakter zusammenstellt und du vielleicht professioneller Podcaster oder Moderator bist, dann wäre vielleicht so ein Rauschebart gar nicht schlecht, um schon diese Popgeräusche schon vorher auszufiltern, ohne jetzt noch zusätzliches Zubehör benutzen zu müssen für deine Aufnahme.
Naja, hätte ich lieber andere Implantate. Irgendwas, was mich schlau macht.
Das wäre eigentlich auch wirklich mal eine interessante Frage, ne? Was wäre dein, also auch abgesehen davon, dass wir jetzt gerade nicht viel Cyberpunk gespielt haben, aber was wäre dein Implantat, was du dir im Real Life zulegen würdest?
Ich will das andersrum. Wenn du mir eins geben könntest,
ja,
und es müsste möglichst blöd sein, was würdest du mir denn geben?
Okay, also das Erste, was mir eingefallen ist, aber was wäre wirklich, wirklich blöd, wirklich, wirklich blöd, wäre diese Granaten-Clowns-Nase.
Ja, das wäre richtig schlecht.
Das wäre wirklich schlecht. Also das würde ich auch eigentlich niemandem wünschen, aber du hast mich so gefragt und das ist mir eingefallen. Was würdest du mir wünschen? Was würdest du mir verpassen, wenn du mein Doc wärst?
Kennst du aus der CP-2077 diesen Autoübersetzer, den du dir von Anfang an im Kopf hast?
Ja.
Ne, wenn Leute auf irgendwelchen Sprachen reden.
Und der ist natürlich wirklich praktisch,
ja. Ja, aber das ist halt irgendwie falsch.
Dachtest du dir immer falsch übersetzt? Oder ja,
der ist andersrum. Das heißt, wir beide reden da halt und auf Deutsch, aber alles, was aus dir rauskommt, ist irgendwie, keine Ahnung, auf einmal Japanisch oder so.
Ah, okay. Nee, ich dachte, dass jetzt irgendwie die Sachen, bevor du die sagst oder hörst und die übersetzt werden, werden die irgendwie 100-mal durch Google Translate gejagt und so, dass wirklich das nichts mehr mit dem Sinn zu tun hat, den man da eigentlich ausdrücken wollte.
Die Sätze werden so dargestellt, du hast so dein Hut im Gesicht, ja, und ich sag irgendwas zu dir und du kriegst eine Texteinblende und das sind immer Sätze, die der Drachenlord gesagt hat, die irgendwie auf den Kontext zugeschnitten sind. Und dann komme ich irgendwie in den Raum und sag so, Moin Torge, und du nur so, Metal, Leute.
Gott.
Das wäre doch richtig, richtig schlecht, oder?
Ja, das wäre wirklich nicht gut. Auch wenn jetzt, ich bin nicht so tief in diesem Drachenlord-Thema drin, finde das natürlich trotzdem höchst spannend, was da so passiert ist. Und dass jetzt die Leute, die den Cui Bono-Podcast gemacht haben, also falls ihr mal Lust habt auf einen Podcast, der irgendwie ein bisschen seriöser ist als unserer hier, die haben nämlich das einfach mal so eine kleine Empfehlung am Rande. Die haben nämlich Ken Jebsen, den Moderator und Verschwörungstheoretiker, mal so ein bisschen analysiert und so einen kleinen Podcast zu denen gemacht. Studio Bummens steckt dahinter. Und die selben Leute machen jetzt nächstes Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe, was über den Drachenlord. Könnte sehr spannend werden. Ist die Frage, ob das Thema noch mehr Aufmerksamkeit benötigt?
Ja, ist halt so schwer. Ne? Auf der einen Seite so, nee, da höre ich auch auf. Ich möchte mich jetzt gar nicht da reinbegeben.
Ja, wir hören auf, weil nämlich, man muss ja auch nochmal sagen, kleiner Break, das wird unsere, also es ist jetzt keine weihnachtsgebrandete Folge, aber es ist im Prinzip ja schon irgendwie die Weihnachtsfolge, ne? Ich meine, wenn die Folge rauskommt, dann ist morgen Heiligabend.
Ja, das stimmt schon. Ich hatte auch so einen süßen Moment letztens im Büro, wo darauf bestanden wurde, dass wir Weihnachtsmusik hören, ja. Und es ist ja immer so die Zeit Mitte Dezember, wo so diese Litschgruft aufgeht und so verloren geglaubte, untote Wesen, so wie Michael Bublé und Mariah Carey da so, die dann irgendwie mit so einer Flüssigkeit, also wie Spekulatius und Zimtstangen und so, beträufelt werden und dann erheben die sich wieder so ganz langsam und so Stop-Motion-Arten-mäßig sind die dann so rumknacken und dann kriegen die so ein Mikrofon und haben nochmal 14 Tage Lebenszeit dazu bekommen und sind wieder in allen Ohren.
Ich glaub, und verdienen von, wahrscheinlich genug Geld, um das Ganze ja über Wasser zu bleiben und sich zu halten.
Ja, anscheinend schon. Auf jeden Fall lief es, glaube ich, ein Michael Bublé-Song, I don't know, ne? So Wham kann ich irgendwie noch erkennen, weil das ist halt wirklich traumatisch. Ja. In meinen Frontallappen das ja reingeprügelt, ob du willst und wenn nicht, ne? Boah. Und auf jeden Fall sitze ich da und höre dann so dieses Lied. Und dann habe ich irgendwie tatsächlich das erste Mal bei einem fucking Michael Bublé Weihnachtssong so auf den Text geachtet, ne? Und das ist halt die ganze Zeit so, es schneit und keine Ahnung, der Baum wackelt und das ist alles voll toll und der Kamin ist an. Und dann zwischendurch sagt er auch noch so, und die Eltern können es nicht mehr abwarten, bis ihre Kinder wieder zur Schule gehen. Und dachte mir so, oh.
Schön subtil, da sowas reingebaut.
Die Wendung habe ich nie mitbekommen.
Das ist wie bei den meisten Disney-Filmen, wo ja auch irgendwie immer mal so ein bisschen anrüchiger Gag eingebaut ist, der irgendwie abgezielt wird, nur von den Erwachsenen verstanden zu werden. Muss man mal drauf achten. Ich glaube, das gibt es in, ich weiß gar nicht, wo hatte ich das letztens erst?
Wir haben letztes Jahr vorletztes Jahr? Meine Nichte gebabysittet, was irgendwie mega, mega easy war, weil die auch nicht so anspruchsvoll waren und so. Und dann haben wir so den gestiefelten Kater geguckt und dann waren auch so, what the hell?
Ja, ich glaube, da sind echt einige.
Was ist da los? Ja. So wirklich jetzt, ne? Was ist da los? So, das ist echt richtig unangenehm, so. Aber da auch krasser Pro-Tipp, ne? Kinder, die Uhr nicht lesen können, wenn man die fragt, hey, wann musst du ins Bett gehen? Und die sagen, ja, ich gehe immer um 10 ins Bett und du weißt so, du bist 4. Locker gehst du nicht um 10 ins Bett. Und dann zeigst du auf die Uhr und sagst so, oh, aber es ist ja gleich soweit, du musst ins Bett. Und dann legt sie sich hin. Und so, ja, geil. Easy. Und zwar irgendwie, keine Ahnung, 6:30 oder so.
Ja, oder wenn da
ein so bisschen eine, später war es schon, glaube ich. Aber
so eine Analoguhr an der Wand hängt, die einfach nochmal eben in einem Moment, in dem keine Aufmerksamkeit dem Thema geschenkt wird, einfach die Uhr so ein bisschen umstellen.
Easy, ne? Hinten. Ach, richtig schön die Unwissenheit von Kleinkindern ausnutzen. Toll, wir sind wieder der richtig wertvolle Podcast hier, oder?
Es ist so, nee. Also wie gesagt, wir wünschen euch vorab frohe Weihnachten und mal gucken, ob ich das hinkriege. Vielleicht kriege ich noch so ein kleines Glockenjingelchen mit ins Intro eingebaut. Wobei wir auch echt jetzt viele, viele modifizierte Intros auch schon hatten in letzter Zeit, ne? Also da war schon einiges
bei. Glockenspiel-Intro, ich muss da sofort an diese dumme Idee mit diesem Rollen mit dem Besten unten ohne Kalender denken. Auch nicht gut.
Gibt's dann als Adventskalender nächstes Jahr? Nee, wir haben das Jahr jetzt fast rum. Und man muss ja einmal ganz kurz sagen, wir sind im März gestartet und es gibt's noch nicht ganz ein Jahr. Und was für ein Ritt war das eigentlich?
In welcher Welle sind wir gestartet?
Das weiß ich schon nicht mehr. Zweite?
Ich glaube auch, ne? Richtig krass. Und jetzt hier anschnallen, Helme auf, was geht ab in Nummer 5?
Ja, ich denke ja auch manchmal irgendwie so, dass wir irgendwie eigentlich 2020 angefangen haben im März, also quasi mit Corona-Anfang, aber das war ja schon das ganze Jahr davor. Also ist krass, was das auch mit der Zeitwahrnehmung macht, die man irgendwie selber hat, dieses ganze Pandemie-Thema.
Ja, und irgendwann ist das so wie, ich weiß es nicht, dann sind wir wie so Nachkriegskinder, die Zeit so unterschreiten in Vor und Nachher. So, dann hast du so deine Vor-Corona-Momente und wer weiß, wann es soweit ist, hast du dann so diese Post-Covid-Stories.
Es wird einfach eine neue Zeitrechnung geben, so, ne? Also das war dann irgendwie, ich bin dann irgendwie 28 Jahre also vor Corona geboren. Und,
oder diese komischen Memes that only 90s kids will understand. Genau. Nur die zweite Welle weiß ich bloß.
Ach je. Nee, also ich will eigentlich nur diese Gelegenheit einmal nutzen, wenn ihr euch das noch anhört, ein kleines Shoutout auszusprechen. Ich werde jetzt auch niemanden explizit aufzählen, weil wenn man jetzt jemanden vergisst, dann wäre das irgendwie peinlich, aber wir haben echt viele coole Leute kennengelernt über die Plattform, die unser Podcast irgendwie bietet, über das Hobby an sich selbst, mit Leuten gespielt und Leute interviewt. Und da bin ich einfach super dankbar für, das in dieser Zeit gehabt zu haben. Also dieses Projekt zum einen und eben darüber Leute kennenzulernen, mit denen man sonst irgendwie nicht zusammengekommen wäre. Von daher gerne einmal ein kleines Dankeschön so ganz persönlich von mir an alle da draußen, die sich jetzt angesprochen fühlen. Und natürlich an alle, die reingehört haben in unserem Podcast, ist klar. Und unsere tolle Discord-Community muss mal ausgesprochen werden.
Ja, da sage ich gern geschehen, Torge. Und um meine Dankbarkeit zu zeigen, schnappe ich mir mein Telefon, mache meine Spotify-App auf, gehe auf Roll mit dem Besten, weil es gibt seit heute, also wenn ihr das hört, seit 3 oder 4 Tagen, so ein richtig cooles Feature. Man kann jetzt auf Spotify Podcasts bewerten.
Right.
Ja, und ich will euch ja nicht dazu
influenzen. Richtig schamlos ausgenutzt, diese Vorlage, die ich hier gemacht habe. So, danke Leute, ey, richtig gutes Jahr gewesen. Und so, ja, und jetzt könnt ihr auch mal was für uns tun. So,
ja, irgendjemand muss ja hier BWL studiert haben. Alles Manipulation. Nein, Leute, ich will euch da überhaupt nicht manipulieren, gar nicht. Macht, was ihr wollt. Hauptsache, es endet mit einer Bewertung auf Spotify. Und wie ihr da hinkommt, ist ja komplett euch überlassen.
Und wenn ihr uns kacke findet, freuen wir uns auch über die 1-Stern-Bewertung. Ist klar.
4. Ich finde 4 ist immer schon... Nein, macht, was ihr wollt. Alles gut. No hard feelings und so. Oder doch? Kann man auslesen, wer die schlechten Bewertungen gegeben hat? Nee. So mit Adresse?
Nee. Ich könnte natürlich jetzt ja sagen.
Nee, nicht. Dann könnte man... Nee, wenn wir das... Weißt du, jetzt haben wir, glaube ich, so einen Moment, wo, wenn ich die Kurve nicht bekomme, sind wir so der erste deutsche Pen-and-Paper-Podcast, der irgendwie... Ja, lass dem Knast aufnehmen.
Nee, wir machen da auch mal einen Strich hinter. Also wie gesagt, danke an alle da draußen, wenn ihr uns natürlich bei Spotify oder sonst wo bewerten wollt, freuen wir uns natürlich. Und wir freuen uns auch über jedes Mitglied bei uns in unserem Discord, weil das einfach mega viel Spaß macht, sich mit euch zu unterhalten und auszutauschen. Von daher da gerne nochmal ein kleiner Wink. Falls ihr das auschecken wollt, über unsere Social-Media-Kanäle findet ihr auf jeden Fall den Link dazu. Und ansonsten würde ich sagen, wir sprechen mal wirklich ein bisschen über Pen and Paper, weil wir haben in der letzten Folge ja angekündigt, dass wir tatsächlich anfangen, D&D zu spielen.
Es ist unglaublich. Und wer noch was Unglaubliches hören will, muss bis zum Ende der Folge noch durchhalten.
Kleiner Teaser.
Oh, da war schon wieder einer. Ich liebe das ja, ne? Du gibst dir immer so Mühe und du baust so diese coolen Übergänge. Und
du machst alles immer.
Und ich stehe immer so, ich bin aber noch gar nicht fertig. Nein, Torge hat recht, die sind alle toll und lieblich und vielen Dank. Und wir haben angefangen, D&D zu spielen.
Right, genau. Wir haben in der letzten Folge ja schon einmal erläutert, dass wir eben in unserer lokalen Gruppe hier, die wir mit unseren Partnerinnen führen, lange Pathfinder gespielt haben, wirklich lange. Und da jetzt aber mal so ein bisschen Abwechslung reinholen in das Thema und D&D 5e spielen. Einfach aus dem Grund, weil das immer spannend ist, sowieso was Neues zu machen, weil wir wieder Lust hatten auf ein Abenteuer, auf eine Kampagne, die irgendwie im Fantasy-Setting angesiedelt ist. Und weil das natürlich nicht verkehrt ist, dass wenn ich als jemand, der hier euch Woche für Woche mit Pen-and-Paper-Content irgendwie so belabert, auch mal irgendwie Erfahrung gesammelt hat in D&D 5e. Ein Spiel, was, wie wir das zumindest immer aus der Community hören, auf jeden Fall von einigen von euch gespielt wird oder zumindest mal gespielt wurde. Und von daher hat das für uns nur Sinn gemacht, damit anzufangen.
Ja.
Gut, und das war's mit Rollen mit dem Besten.
Ja, weißt du, aber ja.
Flo, wir haben uns dazu entschieden, Homebrew zu spielen.
Natürlich haben wir uns dazu entschlossen, Homebrew zu spielen, weil ich alles andere gar nicht mehr kann.
Warum kannst du das nicht mehr? Nee, also das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Jetzt, ich glaube, das ist auch für die HörerInnen da draußen spannend, unsere Herangehensweise jetzt einfach mal rauszukriegen, weil du bist eben ein erfahrener Spielleiter.
Als ich so weit war wie du, da hatte die einzige 5 bei D&D noch hinter der 3-Punkt gestanden. Ja,
war das so. Ja, andere Zeiten. Ja,
da gab es doch nichts mit Experience-Charts, Tabellen zum Rechnen und Encounter-Kalkulatoren. Ja, da sind die Leute entweder gewiped oder nicht.
Aber es hätte ja trotzdem Spaß gemacht, sicherlich.
Ja, schon.
Guck, siehste, aber darauf kommt es doch immer an bei Pen and Paper.
Ich frage mich ja jetzt, also bevor wir jetzt auf Homebrew und diesen ganzen Shit da eingehen, ja, ich frage mich ja, wenn man jetzt mal Oldschool D&D Sachen nimmt wie Tomb of Annihilation, was ja, ne, passend dazu eine fertige Sache ist, die es mittlerweile ja auch für 5e gibt, mit dem coolen Ace und so, wenn man diesen Oldschool Shit davon nimmt und damit mal 5e SpielerInnen konfrontiert, aber halt nicht auf 5e, sondern so wie es damals gedacht war. Und ich durfte schon mal durch die Tomb of Annihilation pre 5e und es ist halt die Mutter aller Meatgrinder, ja. Es ist halt wirklich, ich hab also gefühlt, deine Chars gehen so schnell drauf, dass du die gar nicht hinterher bauen kannst. Du hast immer so lange Zeit, wie der andere braucht zum Sterben, damit du nochmal hinterher kannst, weil dieses Dungeon so fucking hart war, ja. Gut, damals waren Skills noch anders, da hatten auch Klassen andere Fähigkeiten. Ich glaube, Barbaren konnten Horden beschwören. Dann kam einfach so ein Haufen Level 1 Bobs da angerannt und dann hast du halt durch die Tunnel gejagt, bis alle Fallen ausgelöst waren und so. Das war ein bisschen schlanker alles.
Okay.
Aber ja, wir spielen Homebrew, weil ich das andere nicht kann. Also können, glaube ich, schon. Ich müsste mich da ein bisschen zu zwingen. Wir hatten das ja auch im Gespräch mit der Gänse, die Odds da mit dem Fabius. Homebrew ist halt leichter. So, das klingt halt auch erst so paradox irgendwie, dass du sagst, so ein eigenes Ding zu machen ist leichter als eine Box zu nehmen, die du aufmachst, die einmal durchliest und dann hast du da dein Plot-Arc mit deinem Anfang und deinem vielleicht moralischen Dilemma, Höhen und Tiefen und dem hoffentlich großen Finale. Was man machen kann, was cool sein kann und was ich ja auch selber benutze, aber halt nur nicht irgendwie in Fantasy-Settings.
Aber hat das einen Grund?
Ich glaube, weil ich so tief drin hänge. Es ist halt leider, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Pathfinder denke, da habe ich auch immer wieder gesagt, so, komm, wir packen uns, keine Ahnung, so Abenteuerfahrt. Ja, wir nehmen uns ein fertiges Ding, so eine geile Story, 1 bis 20 ballern wir durch, ich muss mich um nichts kümmern. Ja? Und ich weiß, was passieren würde. Ich würde mir dieses Buch kaufen, ich würde dafür Geld ausgeben, ich würde mich hinsetzen, ich würde durchblättern. Wahrscheinlich auf der 6. Seite mir denken, so, nö, ich mache das jetzt mal anders. Ja. Oder ihr wollt irgendwas machen in der Kampagne. Und da steht so nicht im Buch. Und ich sag klar. Und dann ist die Story eh schon dann angeknackt. So. Und ich wollte mit euch Homebrew spielen, weil ich ja auch gemerkt habe, wie ihr so als Spielfiguren jetzt ein bisschen funktioniert. Damals im Pathfinder eh. Aber ich durfte euch dann ja auch noch in anderen Facetten einfach erleben. Jetzt in Sachen wie Alien, Herr der Ringe noch, ne? Cyberpunk und so ein Stuff. Und da ist mir aufgefallen, dass vorgefertigte und getaktete Sachen funktionieren mit euch mega gut, wenn sie kurz sind. Und dann ist das geil. Mhm. Aber so nach 3, 4 Sessions habt ihr doch auch schon gerne eigentlich einen Abschluss und wollt halt was anderes. Ne? Denk an Pathfinder, so, als die Gruppe erst nach Absalom geschafft hat, wie geil das war. Und 2 Sessions später, die ersten Leute meinten so, können wir jetzt gehen?
Stimmt.
So, ich hab jetzt einfach Bock wieder auf Wald oder so.
Ja, ich glaube, da muss man auch mal pauschal sagen, dass wir jetzt natürlich jetzt nicht sagen, Homebrew ist besser als jetzt ein fertiges Abenteuer. Sondern ich glaube, man muss immer berücksichtigen, dass das total eben auf die Spielleitung ankommt und auf die SpielerInnen.
Absolut.
Genauso wie du es gerade gesagt hast, dass du jetzt als erfahrener Spielleiter sagst, okay, ich guck mal, wie ist denn eigentlich so die Gruppe drauf, mit der ich spiele? Wie sieht die Herangehensweise aus der einzelnen Personen und wie spielen die? Und wenn du jetzt das Gefühl hast, einzuschätzen, ich glaube, Homebrew ist das Bessere für diese Gruppe und da hast du auch am meisten Spaß dran, dann ist es das. Aber ich meine, das kann ja genauso gut ein anderer Spielleiter oder Spielleiterin, die das jetzt hört, die jetzt vielleicht das Gegenteil sagt und sagt, oh, Homebrew fällt mir total schwer, weil ich brauche vielleicht irgendwie Sachen, an denen ich mich irgendwie festhalten kann, ne? Oder ziehe mir da irgendwie anders meine Spielweise so ein bisschen zurecht.
Voll. Und es kommt ja auch auf deinen Stil an in der Leitung, ne? Und bei mir ist ganz viel Improv. So, das war auch eigentlich schon immer so, das ist sehr schnell so geworden, dass ich gerne improvisiere und halt dann einfach so halt da mit den Schlägen halt da mitgehe und dann guck, wie die Würfel fallen und was dann halt noch so passiert. Und ich brauche auch nicht diesen festen Plot, an dem ich mich irgendwie festhalte. So, ich habe auch kein Problem mehr mit 2 Stunden irgendeinen Twist vorzubereiten. Und wenn er nicht passiert, dann baller ich den halt weg und kann ihn entweder wieder benutzen oder passiert halt nicht. Ja. Und ich prep ja auch tatsächlich relativ wenig, bis sehr wenig, weil meine Homebrew-Vorbereitung passiert eigentlich immer so in der Bahn. Halt die Zeit, die ich zur Arbeit fahre und zurück, so da höre ich irgendwie Musik und denke halt über so Shit nach.
Ja.
Manchmal hast du einfach so Momente, das ist einfach so jetzt, okay, krass, ich habe gerade irgendwas gesehen, so bumm. Und dann weiß ich nicht. Der Encounter gestern war zum Beispiel beeinflusst von einer IKEA-Bewerbung, glaube ich, die ich gesehen habe.
Okay, wild. Darf ich fragen, wie die zusammen, also, weil da kann man ja vielleicht mal ganz kurz drauf eingehen, vielleicht bevor wir dazu kommen. Wenn jetzt die Leute, die jetzt diesen Podcast hören, sich fragen, okay, wie macht Flo das? Wie geht der jetzt? Wie sieht seine Herangehensweise aus, wenn er sagt, ich starte jetzt eine Homebrew-Kampagne in D&D für seine Freunde?
Ja, wir haben angefangen mit den Figuren. Das ist immer ganz wichtig. Ich finde es schwer, ein Homebrew-Setting vorzubereiten. Man kann vielleicht Grundgerüste machen, aber ich wollte erstmal die Figuren sehen und halt auch von euch so die Ideen gehört haben, wie ihr euch vorstellt, wie die auch funktionieren soll, ja. Und das ist ja Stats und Level unabhängig. So, egal, welches Level jetzt dein Krieger ist oder was für Stats du verteilt hast oder auch was für Equipment du hast. Du hast gesagt, du willst irgendwie tanken, du willst beschützen.
Ja.
So, und dann will ich natürlich auch in die Encounter das einfließen lassen und dir Momente geben, wo du genau das tun kannst, ja. So wie, darauf kommen wir dann gleich. ist ja auch in beiden Sessions passiert, die wir da jetzt bisher hatten. Und genauso auch bei unserer Druidin und der Schurkin versuche ich da halt, das so zu machen. Bei der Schurkin war es jetzt in der ersten Session mehr, in der zweiten nicht so viel, weil das, was zu klauen war, war größer als sie und deswegen war das schwer zu stehlen. Das stimmt. Da gab es auch ein bisschen Kritik, aber ist halt leider so. Und tatsächlich ist das super easy. Also ich habe mir jetzt 5e halt genommen. Ich kenne die. So, ich kenne 3-5, ich kann es anderen Sachen. Ich weiß auch vor, wusste auch vor, wie 5e funktioniert und war da ja auch schon mal drin. So, das war D&D Beyond frei, was ich jetzt nutze, was auch geholfen hat, beim Sachen raussuchen, beim Encounter vorbereiten und Sachen berechnen, I guess. Aber letztendlich habe ich mir ein Setting rausgesucht, ein grobes Ding, was in dem Fall ja die Schwertküste wurde. Und habe dann auch schon beim Lesen von den einfachsten Beschreibungen angefangen zu homebrewen. Und dachte mir, oh nee, das möchte ich anders darstellen, das möchte ich so und so und das möchte ich so. Und dann letztendlich mache ich mir eigentlich nur Notizen. Aber ich prep halt wirklich, wirklich wenig, ne? Weil, wenn wir sagen, wir spielen die Schwertküste einfach als Ganzes, dann werde ich nicht, bevor wir spielen, die Schwertküste preppen. Ich werde den Ort preppen, wo ihr hinkommt. Wenn überhaupt, ja. Oder ich preppe bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr entscheiden könnt, wo ihr hingeht. Und dann werde ich entweder sagen, okay, ich habe das modular vorbereitet mit jetzt dem klassischen Ding mit, ich habe hier diese Stadt und die ist entweder links oder rechts und egal, wo ihr lang geht, sie wird eh am Ende da sein. Aber ihr habt das Gefühl, wir haben jetzt was gemacht, so. Kann man manchmal machen, auch nicht zu oft, weil irgendwann riechen das auch die Spieler hin und merken so, okay, das ist so wie mit Saturn und Mediamarkt, meine Entscheidungsfreiheit ist voll die Farce und das willst du halt da nicht. Und dann, keine Ahnung, habe ich 20 Minuten darüber nachgedacht, wie ich das Ding anfangen will. Das war wichtig, weil das kann, weiß ich, man sagt immer so, oh, der Anfang der ersten Session, das ist immer so ein schweres Ding, ja. Wir haben keine Session Zero gemacht, weil ich wusste, wir brauchen keine Session Zero, weil ich A, mit euch vorher gesprochen habe und ich kenne euch und ich weiß, was für Tabus wir haben und wie wir funktionieren. Mit fremden Leuten würde ich immer sagen, macht eine Session Zero oder wenn man neu anfängt, immer machen. Leute, setzt euch hin, sprecht darüber, was für Wünsche, was für Ideen haben die Leute, was wollen die sehen, soll das ernst sein, soll das lustig sein, dürfen Spielerfiguren sterben, dürfen die nicht sterben, weiß ich nicht, dürfen Verletzungen beschrieben werden, sind Untote okay, darf es Spinnen geben, I don't know. Ne? Vorher halt abklären, damit das für niemanden irgendwie eine unbequeme Erfahrung wird, weil das wollen wir nicht. Das soll ja alles schön sein.
Ja.
Ja, und das war eigentlich meine Prep. So, ich wusste, okay, das ist das Setting, das sind die Figuren, hier ist der Startpunkt. Dann habe ich mir überlegt, okay, geil, ich will euch irgendwie von Level 1 bis Level 3 busy halten, raus aus der eigentlichen Welt in meinen kompletten Homebrew-Wahnsinn ziehen. Wie mache ich das?
Das ist dir gelungen übrigens. Wir gehen ja gleich nochmal drauf ein, aber ja, ist dir gelungen, ja.
Ja. Hab das dann einfach gemacht, so, das war ganz chillig. Und habe dann da einfach ein Areal vorbereitet. Und ich habe nicht mal eine Map gemacht oder so, ne? Gar nicht. Ich habe mir 5, 6 Figuren da genommen, die alle irgendwie anders waren, aber auch halt nicht krass. Die Tiefe, das merke ich auch bei mir selber, wenn ich leite, dass ich die Tiefe von den NSCs, die ich spiele, entwickle, während ich sie spiele. Oft sind Stimmen von denen improvisiert oder sie gehen auf Sachen ein, ja. Und ganz oft ist das so, dass ihr den ersten Eindruck irgendwie erzeugt und dann gehe ich damit mit. Keine Ahnung, wenn ihr jetzt einen NSC trefft und ihr findet ihn irgendwie witzig oder so, dann wird der jetzt witzig. Und dann ist das aber für den Verlauf seines Lebens der witzige NSC. Keine Ahnung, oder der bedrohliche oder der irgendwie shady sein könnte. Das ist jetzt nicht vielleicht wichtig, also das jetzt vielleicht nicht unbedingt für so plottragende NSCs, die wirklich wichtig sind. Die sollten irgendwie doch schon das tun, wofür du sie erschaffen hast. Aber sonst, ja, war's das. Ich wusste das Setting, ich wusste, was ich von euch will. Dann habe ich so ein klassisches Gauntlet gemacht. Also mehrere Aufgaben, die ihr am Stück schaffen müsst und am Ende kommt ihr da raus. Weil das erlaubt mir, ohne dass es komisch in der Spielwelt ist, dass ihr eure ganzen Stats und Sachen einmal testen könnt. Ihr könnt da ausrasten und eure Waffen testen und eure Zauber testen und rumklettern und Feuer machen und keine Ahnung. Und wenn wir jetzt einfach angefangen hätten in der Stadt, wäre das wahrscheinlich nicht so gewesen. Oder es wäre die kürzeste erste Session aller Zeiten geworden.
Ja, ich glaube, dass das gelingt dir, glaube ich, auch ganz gut. Ich kann ja mal ganz kurz ausschauen, wie ungefähr das so auch inhaltlich stattgefunden hat, für alle, die das interessiert. Und für alle, die jetzt sowieso gerade die Kopfhörer auf haben und den Podcast hören, ihr kommt jetzt nicht dran vorbei, außer ihr drückt auf Pause.
Aber ihr dürft nur auf Pause drücken, damit ihr uns die Sterne geben könnt bei der Spotify-Bewertung.
Also, wir haben angefangen, genau, wir haben dir unsere Charaktere präsentiert, du konntest dir die bei D&D Beyond auch angucken und dann ging das los und wir sind auf einem Luftschiff gestartet, ohne dass wir uns alle gegenseitig kennen.
Du hast den Teil übersprungen, wo du dich massiv darüber aufgeregt hast, dass dein ausgedruckter Charakterbogen anders aussieht als der in D&D Beyond.
Ja, ja, da kann ich, also da kann ich jetzt auch nochmal drauf rumreiten. Aber ja, ich war vielleicht den Abend auch sowieso so ein bisschen mad am Anfang irgendwie noch, keine Ahnung warum. Irgendwie ist mir auch ein Einkauf runtergefallen beim Penny und das ist alles irgendwie nervig.
Grumpy Torge war grumpy.
Ja, ich war grumpy so. Und dann, genau, wollte ich mich hinsetzen, nochmal irgendwie den Charakterbogen aus der D&D Beyond App übertragen auf den Offline-Papier-Charakterbogen, den du uns ausgedruckt hast. Und dann habe ich festgestellt, dass die irgendwie anders aussehen. Und dann war ich so ein bisschen verwirrt, wo kommt jetzt was hin? Und dann dachte ich so, Mann, warum ist denn das nicht alles irgendwie so aus einer Hand, wenn das D&D ist? Aber das hat natürlich auch was mit den Verlagen und den Publishern zu tun. Und
der Sprache.
Und der Sprache. Ja, aber da finde ich so, warum sieht denn der deutsche D&D-Bogen nicht so aus wie der englische D&D-Bogen? So, also ich habe das Gefühl, dass das irgendwie was mit den Publishern zu tun hat und dass das irgendwie...
Ich glaube, man muss aber auch direkt differenzieren zwischen dem Charakterbogen und dem D&D Beyond Charakterbogen, weil der ist ja auch dafür gemacht, dass du ihn digital anguckst. Wobei, da drin ist ja auch die Print-Version.
Genau,
ja,
die Print-Version.
Das stimmt.
Und auf die beziehe ich mich. Also ich beziehe mich jetzt nicht auf diesen mit dem krassen User-Interface und so, sondern wirklich auf
diesen
Printable so, ne? Und da dachte ich so, okay, der ist irgendwie ähnlich. Also auch die ganzen Elemente und die Kästen haben das gleiche Design, aber trotzdem sind die irgendwie manchmal anders angeordnet. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen, solche Sachen, die, ich weiß nicht, warum die da sind. Warum ist das so? Vielleicht weiß es einer von euch, aber irgendwie hat mich das total getriggert.
Charakter bauen in D&D Beyond war easy, oder?
Ja, das war cool. Also genau, ich musste mich natürlich erstmal mit dir kurz schließen, was für Einstellungen gerade in dem ersten Schritt der Charaktererstellung irgendwie jetzt zu treffen sind. Aber ab da war das wirklich relativ easy so und cool. Und man hat sofort gesehen, Schritt für Schritt, wie der Charakter irgendwie halt sich entwickelt hat und irgendwie mal tiefer geworden ist.
Ja, war schon auch ein bisschen videospielmäßig, ne?
Ja, genau. Fand ich ganz cool.
Ja.
Genau, aber davon ab haben wir uns alle eingefunden auf einem Luftschiff und kannten uns gegenseitig noch nicht und haben da erstmal so ein bisschen ja, Free-Roam, Roleplay gemacht. Jeder hat so Stuff gemacht und bis dann irgendwann der Plot vorangetragen wurde, in dem sich im Himmel ein Loch geöffnet hat und da... Ja, waren das eine große Hand oder zwei große Hände?
Das waren Hände, die untereinander gestritten haben, ja.
Ja, genau, irgendwie große Hände, die da irgendwie da auf einmal rauskamen. Und
die waren sapschig und eklig.
Genau, also jetzt nicht so schön wie die Hand, die ihr vielleicht irgendwie kennt, wenn ihr Mario Smash Bros. Irgendwie sowas spielt und am Ende gegen den großen Handschuh kämpfen müsst. Also so eine Saubrand war das nicht, aber so ähnlich habe ich mir das tatsächlich vorgestellt.
Nee, es war mehr so eine Hand, die mit der Hand im Gulaschtopf kurz war und darum gerührt hat.
Ja, weil da sind wir nämlich auch direkt danach gelandet. Ja. Nachdem wir dann diesen Händen nicht entfliehen konnten, haben die uns alle aufgesammelt und auf einmal haben wir uns in einem großen Suppentopf wiedergefunden. Und alles war in dem Moment nur noch weird. Und ich glaube, da würde ich auch einmal eben sagen, dass wir ab da wirklich in dieser, ja, wilden Homebrew-Welt des Floß gelandet sind.
Da können wir ganz kurz jetzt nochmal den Schritt zurück. So, warum ist das passiert, was wir gemacht haben? Ja. Ne? Wieso habe ich das so aufgesetzt? Man kennt ja diesen klassischen, ihr startet in der Taverne, ja. Alle sagen immer, das ist blöd, finde ich gar nicht, kann man cool machen, weil jeder Start ist so cool, wie man den macht. Und das ist unabhängig, ob du mitten in einem Kampf anfängst. Übrigens, Sache, die ich auch sehr, sehr empfehle für Leute, die nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Mhm. Hab die Gruppe und starte direkt mit der Initiative, weil die kämpfen gerade gegen Banditen. Das ist super. Du hast sofort ein gemeinsames Ziel, man hilft sich irgendwie, man bondet. Das ist geil. Ansonsten, Confined Space ist immer richtig, richtig gut, ja. Vor allem so versteckter Confined Space. Also Orte, wo du nicht wegkommst, ja. Klassiker ist ein Kerker. Da wissen die Figuren direkt so, okay, wir wollen ausbrechen. Kann cool sein, wenn es richtig verkauft wird. Wenn man es zum fünften Mal macht, ist es vielleicht irgendwie blöd. Außer du hast eine Gruppe, die krass auf Prison Break steht, dann machst du 20 Mal. Dann werden die es auch immer noch richtig geil finden. Hoffentlich. Genauso dieser Tavernenstart. Kann man genauso gut machen. Ja, oder auf einem Schiff oder auf einer Kutsche. Finde ich ganz gut. Pro-Tipp von meiner Seite für Tavernenstarts ist auch immer, die Leute, dass du nicht anfängst mit, ihr seid in einer Taverne, sondern dass du die Figuren rundherum beschreiben lässt, wie sie zu dieser Taverne gekommen sind. Weil dann können sie in dieser kleinen Story so ein bisschen Worldbuilding betreiben, ihre Figur beschreiben, ja. Und dann hast du die, keine Ahnung, Druiden, die auf irgendwelchen Eichhörnchen-Schlitten dahin gekommen ist, keine Ahnung. Und den Kobold, der sich da hingebuddelt hat, I don't know. Aber es ist halt oft, also ich mag das oft lieber, als einfach zu sagen, ihr seid jetzt so. Ne? Das Luftschiff habe ich genommen, weil es ein Confined Space ist, ihr kommt da nicht weg. Nicht einfach so. Klar, ihr könnt ja runterspringen, aber es ist halt blöd für eure Figur. Und dann müsstet ihr halt in, ja, Stats würfeln. sondern ihr hattet dadurch direkt ein gemeinsames Ziel, und zwar diese Fahrt halt zu Ende bringen. Und ich habe euch auch offengelegt, warum ihr da, oder ihr durftet ja selber sagen, warum ihr jetzt irgendwo hinfliegt. So, ne?
Ja.
Das war auch das Spannendste für mich. Ich glaube, es wurde gar nicht hinterfragt, zu welcher Stadt dieses Schiff fliegt. Erst ganz spät wurde das einmal so angesprochen.
Ja, irgendwie, ich glaube, dass du ja irgendwie gesagt hast, dass er eher ist wie so ein Bus oder wie so ein Zug, der halt mehrere Stops einlegt.
Ja, wie so ein Uber.
Ja, wie so, genau. Und und da, ja, also war das für mich so, okay, ich kann dann gucken, wo ich aussteigen will. Oder ich überlege mir bis dahin irgendwie eine Backstory-Geschichte oder einen Auftrag, weshalb mein Charakter jetzt irgendwie unterwegs ist und in eine bestimmte Stadt will.
Da habt ihr so ein kleines Confined Space. Ihr wart da. Ihr wusstet circa, wo es hingeht, ihr könnt da nicht runter und habt euch auch eigentlich dadurch gefunden, dass ihr zu den wenigen bewaffneten Leuten auf diesem Schiff gehört habt, so, ne?
Genau, man hat sich schon so ausgecheckt und man ist sich gegenseitig schon so ein bisschen aufgefallen, aber genau, als es dann losging und man gesehen hat, dass die anderen Charaktere auch nur die einzigen waren, die von diesen, die von dem Schiff irgendwie da aufgepflückt worden sind, dann war klar, okay, irgendwas ist hier los. Und ich habe echt lange gebraucht, um die Situation so ein bisschen zu checken, um ehrlich zu sein. Also das war wirklich alles sehr weird und seltsam. Wir waren dann, wie gesagt, in diesem Suppentopf und als wir halt hochgucken konnten, haben wir halt einfach so riesige, ja, Ogerköpfe gesehen, die eben da in dieser Suppe rumgefischt haben und irgendwas geplappert haben. Aber dann hatten wir relativ schnell rausbekommen, dass sie uns eigentlich gar nicht futtern wollen, sondern dass wir zu einer Art Prophezeiung gehören, die eben irgendwie festgeschrieben haben irgendwo.
Ja.
Und so jetzt quasi in einer Quest gelandet sind, die, wie du gerade beschrieben hast, so, okay, das ist cool zum Starten. Ihr habt irgendwie jetzt mehrere Anlaufpunkte, die ihr mal so abklappern müsst und die Welt entdecken könnt. Und das ist im Prinzip so ein, ja, geht dahin und erledigt da Aufgabe X, geht dahin, erledigt Aufgabe X. Und wenn ihr alle 4, 5 Aufgaben erledigt habt, dann kommt man irgendwie weiter.
Hoffentlich. Ja. Ich meine, ihr habt natürlich immer Option zu sagen, nö, macht ihr nicht. Und da tatsächlich auch wieder Confined Space, weil das ein größeres Ding ist, weil ihr dann, also die, wie Torge schon sagt, schon richtig, da kamen so eklige Hände aus dem Himmel. Natürlich jetzt sofort erfahrene SpielerInnen sagen oder SpielleiterInnen sagen, ey, was? Oger sind chaotisch böse, die sind dumm, die können das nicht. Ja, die sind auch mega dumm und die sind auch mega böse. Das ist, glaube ich, auch ganz gut rübergekommen so in der Zeit. Das, aber ja, ich weiß auch nicht, es ist ja auch so witzig, ne? Die SpielerInnen hinterfragen diese Oger ja auch immer mit ihren Prophezeiungen und dann wirft er einfach so einen Haufen Knochen auf den Boden und sagt, steht da doch. Und die SpielerInnen so, okay, klar. Krass. Ja. Oder wirft er mir so einen Eimer Blut an die Wand und dann guckt er, wie das Blut runterläuft und sagt, ja, da steht's doch auch. Und ich so, ja, okay.
Wir sind halt auch nur Level 1. Was sollen wir denn sagen?
Hinterfragen wir jetzt nicht. Mhm. Und ich tatsächlich riesengroßer Feind von der kompletten Chosen One Plotline. Egal, was für ein Rollenspiel. Eigentlich mag das nicht so. Es hat mich auch damals bei Divinity irgendwie genervt, dass du so ein Auserwählter bist. Das fand ich doof, weil es gab schon so oft diese Tropes. Mhm. Deswegen... Es ist für mich okay, also ich finde es okay für so einen kleinen Stamm, dass das vielleicht so ist oder für so eine kleinere Gruppe, dass man kurzzeitig für die irgendwie was macht, aber dass du halt nicht die ganze Zeit dieses Ding auf dem Rücken hast mit, oh, ich werde jetzt die Welt retten und ich bin so krass, ja. Weil, nö, finde ich einfach nicht so romantisch. Genau, aber für die Oger seid ihr gerade krass, weil ihr seid klein, ihr könnt lesen, das ist schon mal richtig toll für die. Und ja, ich meine, eure Quests bestehen auch eigentlich nur aus Orten, aus Sachen, wo ihr an Orte geht, wo die halt nicht hin können, weil sie alle 5 Meter groß sind.
Genau, also wir müssen quasi 4 verschiedene Stämme von Ogern oder Sippen haben wir das da, oder hast du das da getauft, müssen wir quasi hintereinander abklappern. Die sind alle ein bisschen im Streit miteinander und für jede Sippe müssen wir quasi eine Aufgabe erledigen, die dazu bewegt, am Ende einen Tribut zu zollen, um irgendwie wieder Frieden herrschen zu lassen zwischen den Ogersippen. So, und jetzt haben wir die ersten beiden, haben wir jetzt durch, oder die ersten drei?
Ihr seid gerade beim dritten, genau. Und wahrscheinlich gehen auch wieder irgendwo Alarmanlagen an bei wieder Leuten mit Erfahrung mit solchen Plotlines und so. Fuck, das ist aber nicht gut, wenn die Ogre sich vereinen. Das finden wir raus.
Finden wir raus. Ich will mich jetzt ja auch hier nicht zu viel spoilern lassen.
Überhaupt nicht.
Aber ich will trotzdem, dass die Leute da mal so einen Eindruck davon kriegen, wie wir in so eine Session starten, wenn wir jetzt so eine Kampagne anfangen oder so ein Abenteuer. Und genau, und eben die Sachen, auf die wir einmal eingehen können, die uns schon so erledigt haben. Vielleicht, weil wir davon einmal darüber gesprochen haben, du hast dich bei einer IKEA-Werbung für einen Encounter inspirieren lassen.
Ja, das Ding ist, Encounter-Design finde ich nicht so schwer in Pathfinder oder 5e, 3, 5, whatever. In neueren Systemen, wie zum Beispiel dem Herr der Ringe, da fand ich das schwer einzuschätzen, wie krass sind Orks. Uff, gar keine Ahnung gehabt vorher, so. Lief aber zum Glück ganz gut. Und als er diese Nazgul-Viecher bekämpft, da dachte ich, die werden irgendwie doller, aber irgendwie waren sie es dann doch nicht, so. Das ist ein unbekanntes System, aber in dieser ganzen, D&D-Sache, da kenne ich mich ein kleines bisschen aus, ne? Denke ich mal. Und gut, wir haben einmal, ich habe immer gerne so einen richtig nice Billow-Encounter ganz am Anfang, ne? Und es gibt halt immer so Monster-Klassiker wie Sachen wie Goblins und so. Und viele Leute haben sich echt richtig satt gesehen an den Dingern. Fühle ich auch, weil die ganz oft einfach early viel benutzt werden. Und oft werden sie halt schlecht benutzt. Und dadurch werden das einfach so richtig generic Monster. Ne? Ich meine, wir hatten das jetzt, dass da eine Person war, die von denen gekocht wurde. und dadurch war der Encounter schon sofort anders. Weil du hattest nicht mehr diesen Stand-up-Fight mit, wir stehen jetzt 5 Goblins gegenüber und würfeln nacheinander und gucken, wer am Ende noch steht. Sondern du hattest sofort so ein Side-Objective mit, Hauptziel war so, ich will diesen Kampf lösen. Wobei, ob ihr überhaupt in den Kampf reingeht, ist ja eh.
Ja.
Ne? Ihr könnt ja auch einfach drum rumgehen, weil ihr euch nicht gesehen habt. Aber das Hauptziel ist ja so, ich will diesen Kampf jetzt lösen, in dem Fall mit Gewalt. Und das Side-Objective war so, und der Halbling, der da gekocht wird, der soll halt auch noch am Leben sein, so zum Ende davon.
Ja, und, zumindest wenn das zu der Gesinnung unserer Charaktere passt, aber ja,
ja.
Da waren wir schon drauf aus.
Und da wurde auf einmal aus einem kleinen Straight-Up-Mini-Encounter, da kam auf einmal Taktik. Ja, dass einer halt viel Fokus auf sich gezogen hat, in dem Fall der Dude, dass du getankt hast, du warst laut und solche Dinge und dass die anderen dann halt erstmal diesen Halbling da rausgeholt haben, du dafür echt 2 Runden hart auf die Fresse bekommen hast.
Das war jetzt der erste Kampf, den ich in D&D hatte und der wäre echt schon fast richtig, richtig schlimm ausgegangen. Also ich habe richtig, richtig schlecht gewürfelt.
Und der Goblin hat gekrittet, ne?
Und der Goblin hat gekrittet. Ich habe relativ viel Glück gehabt, auch dadurch, dass meine Rüstungsklasse so hoch ist.
Und dass du Second Wind als Krieger hast, also
ja,
die
stimmt.
Möglichkeit, dich selber kurz zu heilen.
Also dadurch hat das alles geklappt, aber ja, es war sehr eng. Wir hatten echt viel Pech.
Ja, aber ich finde ja auch, wenn Kämpfe trivial sind, dann sind sie halt trivial. Und triviale Dinge tragen nicht zur Dramaturgie der Geschichte bei. So, und deswegen finde ich es immer gut, wenn ein Kampf irgendwie doch knackiger ist, wenn er passiert, dass es auch eng werden darf oder soll, weil, ja, keine Ahnung, ich meine, das ist ja, wir simulieren hier irgendwie eine Welt und kein Videospiel, wo ihr mal kurz sagt, wir gehen 3 Stunden ins Goblin Dungeon, um XP zu farmen. Und dann kloppt ihr die alle weg. So, da soll schon irgendwas hinter sein, ja. Und genau, dadurch hatten wir da diese taktische Komponente mit, wir retten diesen Hobbit, das war ganz cool. Plötzlich habt ihr einen neuen NSC, richtig toll. Dann doch nicht mehr so begeistert gewesen, als ihr rausgefunden habt, dass der auch XP bekommt und ihr teilt die jetzt durch 4. Schade. Hattet ihr auch direkt euer kleines Level up. Sind relativ schnell Level 2 gekommen. D&D Beyond, sein Dank, war das auch richtig chillig. Und dann kam der IKEA-Encounter, der ein bisschen früher kam, als ich ihn eigentlich wollte. Also ich hatte ihn geplant. Aber also wir kamen zu dem Encounter dadurch, dass jeder in der Gruppe massiv schlecht gewürfelt hat auf seine Überlebenskunde und sowas und Wegfindungen und sich einfach blöd verlaufen haben im Wald. Dann flogen da auch noch ein Haufen natürlicher Einsen durch die Gegend bei Wahrnehmungen. Mhm. Und ihr seid in irgendwelche dummen Fallen gelaufen. Und ich saß in der Bahn, als ich diesen Encounter-Idee hatte. Und da war so Werbung von IKEA. Von so Hängepflanzen, die du in so Töpfen an die Wand hängst und die wachsen dann da runter und alles.
Ja.
Mega fancy, IKEA-mäßig, I don't know. Und dann war ich gerade auf YouTube nebenbei und habe irgendwas geguckt. Und dann kam Werbung von dem Guardians of the Galaxy, glaube ich, Videospiel. Also irgendwas komisch. Und dann habe ich halt diese Werbung gesehen, habe diesen Minigut gesehen, habe diese Werbung gesehen, dachte mir so, geil, da habe ich Bock drauf. Für so komische Ranken-Groots, irgendwie sowas.
Yeah.
Hab dann kurz bei D&D Beyond rumgeguckt nach Plant-Based Enemies auf einem niedrigen Encounter-Rating, also dem Schwierigkeitsgrad. Mhm. Wie schwer ist diese Figur in Relation zu den Spielfiguren? Und habe herausgefunden, ja geil. Also im Englischen heißen die Blights, sind entspannte kleine Viecher. Die gibt es in verschiedenen Arten, einmal als Zweige, einmal als so Nadelviecher und einmal eben mit so Ranken, der als Tank fungiert. Und hatten dann damit direkt einen zweiten Encounter, der auch direkt anders war als der erste. Weil A ist dann Fernkämpfer drin, B sind da etwas drin, das nennt man Ads, kennt man vielleicht aus WoW. Das sind die Mobs unter den Mobs, ja, das sind Meat Shields, ne? Das sind Low HP, also Figuren mit wenig Trefferpunkten, die auch nicht viel Schaden an sich machen, aber die nerven. Die sind im Weg, die kriegen Gelegenheitsangriffe, die stören dich, die fressen deine Reaktion auf und sowas. Aber die werden den Kampf jetzt nicht entscheiden.
Ja, ich habe mich schon gefragt, warum die so schnell umgefallen sind, aber das
erklärt ja, weil die vier Trefferpunkte hatten, ne? Okay. ja, aber das sind so Sachen, wenn du die nicht wegmachst, ist halt die Action Economy auf Seite vom Gegner.
Ja.
Ne, weil wenn wir davon ausgehen, dass ich 5 Aktionen pro Runde habe und du hast 5 Aktionen pro Runde und du verlierst Sachen und ich nicht, habe ich irgendwann 5 Aktionen, du hast 2. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gut würfeln werde, höher, als dass du gut würfelst. Mhm. Also wahrscheinlich gewinne ich das. Und dadurch, dass ihr die weggemacht habt, war die Action Economy direkt auf eurer Seite. So, und dann hatten wir halt diese Ads und wir hatten halt einmal diesen Main Tank in der Mitte, der einfach auch gut eingesteckt hat. Und dadurch durftet ihr euch dann schön aufteilen. Der NSC hat sofort hart auf die Fresse bekommen und warte, beim letzten Death Save wurde er dann noch gerettet.
Ja, das war knapp. Das war ja knapp, genau.
Und da auch wieder Drama.
Ja, genau, da kann man nochmal sagen, dass eben natürlich, nachdem wir diesen Halbling gerettet haben, hat er sich unserer Gruppe erstmal dreist angeschlossen, hat so ein bisschen Obhut gesucht und dadurch hat sich, glaube ich, auch Flo so einen kleinen Platz in unserer Abenteurergruppe so gesichert fürs Erste, was ich erstmal ein total cooles Element finde, weil dadurch ist irgendwie, bist du auch einfach anders eingebunden noch in das Spiel, so, und finde ich einfach irgendwie eine spannende Mechanik, die wir in dem Umfang so bei Pathfinder zumindest noch nicht hatten bisher.
Nee, und du kannst solche NSCs, das ist wie damals, als wir zu zweit Call of Cthulhu gespielt haben mit den Privatdetektiven.
Ja, genau.
Wo ich diesen Malone gespielt habe. Der ist da, der weiß ganz viel, der macht ganz viel, der hilft dir auch, wo er kann, aber aktiv macht er ja nichts.
Ja, trägt einfach zum Worldbuilding bei und ist eine Hilfestellung für mich in-game.
Genau.
Und nicht out-game. Und das finde ich ganz gut, ja.
Und dadurch kannst du halt mit der Leitung im Spiel reden, ohne halt ins Off wechseln zu müssen. So. Und so ist dieser Halbling damit euch jetzt ja auch unterwegs, so.
Ja.
Der reagiert halt auf Dinge und kriegt auf die Fresse anscheinend. Ja, und so hatten wir 2 Encounter auf sehr niedrigem Level, die halt sehr anders so funktioniert haben. Dann gab es ein bisschen Loot, das war ganz nett, da freut sich ja auch immer jeder drüber. Da auch super easy, auf 5etools.com gibt es Loot-Generatoren, da gibt man das Level von der Party ein, sagt, wie das sein soll, und dann kann man sich so schöne Sachen aussuchen. Direkt mit der Seite, in welchen Büchern das findet. Also funktioniert wie bei Pathfinder, das ist chillig. Ja, dann gab es noch ein paar NSCs, dann gab es ein bisschen Rollenspiel, ganz viel rumgebuddelt im Wald. Dann gab es noch die coole Sache mit der Brücke. SpielleiterInnen nutzt Brücken. Ne? Brücken geil. Brücke gleich gut für die Spielleiter.
Ja, bringt immer so ein bisschen Spannung rein. Ne? Also habe ich gemerkt, also wirklich auch in Herr der Ringe hatten wir auch eine Brücke, die dann eine große Rolle gespielt hat für uns in der Session und jetzt schon wieder so eine wackelige Brücke. Stellt immer wieder die Gruppe vor Herausforderungen, stelle ich fest.
Ja, und es ist immer so ein Abschluss. Weil wenn du darüber bist, ist irgendwie das hinter dir jetzt erstmal durch.
Stimmt, und true, ja.
Das ist immer so ein kleiner Turning Point irgendwie. Klar kann man so klassische Dinge bringen wie, ich weiß es nicht, der Troll unter der Brücke. Mein Gott, ja.
Was wir auch schon gehabt haben in Pathfinder auf jeden Fall, ja.
Oder wer, keine Ahnung, wenn jemand unter euch leitet und ihr habt einen Paladin oder eine Paladinin in der Gruppe und ihr habt Bock auf ein bisschen Drama, lasst sie über eine Brücke gehen, habt einen Questing Knight, der auf der Brücke ist, mit dem Ziel, Leute herauszufordern, fordert den Paladin raus und sagt so, hey, wir kämpfen natürlich nicht bis zum Tod, weil wir sind ehrenhaft, wir kämpfen, bis einer aufgibt und der aufgibt, gibt all sein Hab und Gut, inklusive seiner Freunde, an den anderen. Das heißt, der oder die Paladin-SpielerInnen ist dann sehr motiviert, diesen Kampf zu gewinnen. Und die Gruppe ist sehr, sehr motiviert, das irgendwie noch beeinflussen zu können. Man hat schönes Drama, kann ein nicer Fight sein. Aber keine Ahnung. Ne? Ansonsten, du kannst Wetter immer super benutzen bei irgendwelchen Brücken. Brücken sind auch oft einfach an Orten, wo man geile Ausblicke schildern kann. Ihr habt ja diese ganzen krassen Schluchten und sowas. Und durch nice Einschüchterungschecks hat Torge dann ja auch den nächsten Encounter verhindert, weil da war ich dabei, eigentlich einen richtigen Assi-Move zu spielen, weil die sind über eine Hängebrücke gegangen, die aber eine Riesengröße war, also da konnte man sich schon bewegen und nichts ist so blöd eigentlich, vor allem auf Low-Level, wie auf einer Brücke gegen fliegende Kreaturen zu kämpfen. Das macht richtig wenig Spaß und es ist eigentlich immer so ein Kampf, wo es darum geht, Das war auch, wäre auch meine Idee dahinter gewesen, dass ihr halt in den Wald rennt. Auf der anderen Seite hoffentlich, um euch in den Bäumen irgendwie zu verstecken. Das Ganze wurde dann noch aufgelockert ein bisschen, dadurch, dass hinter euch noch ein Ogre mit einem Baumstamm, großen Speer, ein Schwein gejagt hat.
Das stimmt, ja.
Und dann hatten wir auch so einen schönen Jurassic Park-Moment, um das ranzutreiben. Ja, ja, und so, so kann man Brücken ganz geil machen. So, das muss ja auch nicht mal so eine dramatische Brücke sein. Das kann ja auch von der Brücke sein, wo nichts ist. Brücken machen einfach paranoid, ja. Flussüberquerungen machen paranoid. Wenn man irgendwo klettern würfeln muss, werden die Leute paranoid. Oder wenn die Gruppe zu entspannt unterwegs ist, kann man ja auch zwischendurch einfach mal um einen Wahrnehmungswurf bitten und sagen, alles gut, Torge. Geh weiter.
Ja, alles gut war es dann auch, als wir die Brücke überquert hatten und dann bei einer weiteren Ogersippe gelandet sind, wo man auch mal sagen muss, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber du hast uns einfach in der zweiten Session in die Höhle eines schwarzen Drachen geschickt.
Ja, ja, das war richtig dumm, ne?
Ist das irgendwie, ist das irgendwie so ein King von dir?
Nee, das habe ich gemacht. Okay, das ist auch ein längeres Ding. Es ist in so einer Gruppe, bei der ich auf Discord aktiv bin, mit halt Freunden von mir, Freundinnen von mir, die halt auch alle eigentlich leiten, alle von denen. Und wir haben immer so ein paar Challenges mit, hey, das kriegst du nicht hin oder mal gucken, was dann passiert. Sondern haben wir halt unter uns so gesagt, okay, wir bauen Dinge, die hier gesagt werden, in unsere Spielsitzung ein und sagen dann, wie es war.
Okay.
Ja, weil eigentlich hat diese Sache mit diesem Drachen gar nicht in meine Plotline gepasst. Dann dachte ich mir aber so, fuck it, das hier ist so No Man's Land, das Homebrew ist, so, da kann jetzt alles sein, ja. Da kann es Einhörner regnen. Es kann die Lore nicht brechen, weil dieser Ort nicht Teil der Lore ist, also kann das strange sein, ja. Und keine Ahnung, wenn du willst, kannst du auch einfach in den höchsten Turm von Niewinter einen Riesen setzen. Der ist halt jetzt da und ist das Problem der Gruppe. So schnell passiert da so ein Shit, ne? Und ja, da hat ein Drache gepennt. Natürlich, der schläft halt immer auf Low-Level. Low-Level-Drachen schlafen. Beziehungsweise, wenn die Spieler Low-Level sind, schlafen die Drachen, weil die Kampagne sonst zu Ende ist. Und die Ogre haben in ihrer krassen Weisheit die Gruppe da hochgeschickt mit dem Ziel, das Größte einzuklauen.
Ja.
Und da waren halt die Malfoy-Nester und das ist der Drachenhort. Und ihr habt's gemacht, ne? Ihr habt's gemacht, ja.
Wir haben es durchgezogen. Und wir haben, also um da auch drauf zurückzukommen, was du vorhin einmal angesprochen hast, man könnte ja denken, dass das jetzt vielleicht so die Aufgabe für die Schurken der Gruppe ist, irgendwie einen Gegenstand zu klauen. Aber ja, wenn sie selber ein Gnom ist und das Ei irgendwie genauso groß ist, dann wird's irgendwie ein bisschen komplizierter. Also musste jemand anders ran und dieses Ei stehlen, obwohl die Person vielleicht nicht die krassesten, sneakigsten Fähigkeiten hat, obwohl sie sich unsichtbar machen konnte.
Für eine Runde, das stimmt.
Eine Runde.
Ja, an sich auch ein bisschen Generic Plot, einfach ein bisschen Challenge oder Bedrohlichkeit auch einfach erzwingen, einfach das da hinstellen und sagen, okay, das hier ist krass. Ihr habt halt immer die Möglichkeit zu sagen, nö. Hey, wir gehen jetzt einfach zu einer anderen Sippe und gucken, vielleicht reichen ja drei.
Ja.
Im schlimmsten Fall können ja drei einen wegkloppen, dann ist ja auch Frieden. aber ihr habt es halt trotzdem gemacht und das war auch ganz schön, weil A, hat mir danach ein bisschen Stress, weil die musste das Ding zurückschleppen und alle Würfel waren irgendwie blöd. B, hat mir dann das erste Mal Erschöpfung, die hat dich ja betroffen, alle Würfel wurden noch blöder.
Ja.
Und C, hat mir dann am Ende ein moralisches Dilemma, weil die Ogre halt dann dieses Ei bekommen haben, damit waren sie zufrieden, aber sie wollten das Ei ja nicht behalten. Weil die Prophezeiung hatte nur gesagt, jemand bringt das vom Berg runter und das war dann für die durch. So, dann war das okay.
Das war auch einfach so, das finde ich so schön, weil da setzt das nämlich genau da an, wo man diese Ogre auch so vermutet, ne? Also die, für die reicht das dann so. Hey, die Prophezeiung sagt, die holen uns dieses Ei, dass wir das dann auch irgendwie brauchen oder irgendwas damit machen? Nö, das steht nirgendwo.
Ja, also ich, eigentlich sind es ja diese Gluttons, diese verfressenen Viecher. Aber in diesem Homebrew-Areal, wo die sind, spiele ich die, was das angeht, auch noch sehr runter, weil sonst, ja, sonst wäre das auch ununterbrochener Konflikt mit der Gruppe. Das wäre uncool.
Ja, genau. Also mega cool, dass du einmal so transparent zeigst, wie du sowas aufbaust für uns. Und genau. Und was ich daran auch gut finde, ist, dass du uns auch von vornherein so ein bisschen gesagt hast, Off-Game oder Out-Game, dass das, was da jetzt passiert, ist wirklich eben so ein bisschen deine Homebrew-Welt, um uns zusammenzuführen, um uns das System zu zeigen und da einmal wirklich diese Art Fantasy-Plot-Geschichte da zusammenzuwürfeln, in der wir diese generischen Aufgaben gerade bekommen, aber eben dadurch ja unsere Charaktere kennenlernen, das Spielsystem kennenlernen, die Welt kennenlernen, die eben, auch wenn sie eben nicht viel mit der Lore sonst zu tun hat, einfach da irgendwie stattfinden kann. So, und das, wir wissen, dass das bald wahrscheinlich abgeschlossen sein wird und dann im Prinzip auch das, ich sag mal, das richtige Abenteuer dann für uns so ein bisschen losgeht.
Ja, absolut. Dass ihr da auch nicht unbedingt mit Level 1 reinfallt und sofort alle wieder umfallt, sobald ihr 7 Punkte Damage kriegt oder so. Und vor allem, also es ist halt, es ist so eine Standard-Tutorial-Insel eigentlich, ne? Ihr testet eure Dinge, das wird schon irgendwie klappen. Ich meine, darauf gehen könnt ihr immer noch, so easy, ja, natürlich. Aber seid halt da in einem Gebiet, wo ihr eure Charaktere halt hart ausrasten lassen könnt an sich. Und ich sag mal, wenn das beendet ist, habe ich jetzt, so wie ich das einschätze, 3 Ausgangslagen, auf die ich vorbereitet bin, von denen ich ausgehe, dass die passieren. Und die werden halt dann den Plot zeichnen für das, was nämlich weitergeht. Mhm. Weil, wie ich ja schon meinte, ich mag es nicht, so Chosen One-Mechaniken so krass zu haben. Ja. Aber ich mag auch nicht so diesen Weltuntergangskack oder sowas wie, ihr seid in einem Dorf und dann kommen jetzt 1000 Zombies und die Untoten kommen. So, ne? Kann machen, kann cool sein, ne? Ravenloft-Stuff und so. Aber für eine Session finde ich das in Ordnung, wenn das einfach irgendwie gerade passiert, weil es passt.
Ja.
Aber dass man da nicht so krass reingezwungen wird, weil einfach jetzt irgendjemand Böses euch was Böses will und ihr seid da drinne. Ich finde das schöner, wenn ihr Schuld dran habt. Ja, im Guten, okay, oder im Schlechten. Ne? Wenn ihr das halt irgendwie verzweigt habt und dann auch so der eigene moralische Kompass dann so, okay, will ich das jetzt klären, will ich das wieder gut machen, irgendwie habe ich Schuld. Das finde ich eigentlich immer ganz nice.
Ja, ich bin jedenfalls ganz gespannt, wo das jetzt hingeht mit dieser Reise und dieser Gruppe und wie es mit D&D weitergeht, weiter einzusteigen in das System. Ich kann ja mal sagen, ich finde, dass mir schon so ein paar Unterschiede auf jeden Fall aufgefallen sind zu Pathfinder.
Oh ja, mir auch mega.
Finde ich ganz interessant. Also ich wollte ja erst später da so ein bisschen so einen kleinen Vergleich ziehen, aber ich finde, man kann ja gleich mal sagen, dass wirklich der, vor allem das Kämpfen natürlich einfach anders ist. Du hast eben nicht diese 3 Aktionen wie bei Pathfinder, sondern du hast eben ja nur diese 2 Aktionen.
Bei Pathfinder hast du ja nicht 3 Aktionen, sondern du hast 3 Punkte und verschiedene Sachen kosten verschieden viele Punkte.
Meine ich, ja, genau. Aber du könntest theoretisch, wenn du eben ja 3 Sachen machen könntest, die eben nur eine Aktion brauchen, könntest du die machen.
Genau, oder eine riesengroße.
Oder größere, genau, richtig. Und das finde ich jetzt auch nach wie vor ein cooles System. So, aber ich finde auch, dass eben dieses D&D-System irgendwie cool ist, weil es irgendwie so schnell ist. Also ich finde auch, dass irgendwie die Kämpfe, die wir hatten, gingen relativ zügig. Wir haben die ja auch auf einer kleinen Battlemap gespielt. Das hat echt Spaß gemacht, auch mit diesem ja Positionieren beim Kämpfen und dann eben ja den Kampf an sich selbst. Muss aber auch sagen, dass ich glaube, dass, also wenn ich mich da richtig entsinne, ist das Verteidigen in Pathfinder so ein bisschen anders, weil ich glaube, du musst ja im Prinzip nur unsere Rüstungsklasse knacken mit einem Wurf, um uns zu hauen, richtig?
Ja, aber es wäre in Pathfinder auch so.
Aber hatte ich nicht in Pathfinder noch die Möglichkeit, dann quasi, wenn du mich angreifst, auch nochmal was zu würfeln?
Also es gibt Dodge-Skills, du kannst auch Dodge benutzen in 5e, um Disadvantage auf den Gegner zu geben. Pathfinder kannst du Nimble Dodges zum Teil machen und solche Dinge. Ja, da gab es noch andere Möglichkeiten. Mhm. Das ist auch noch kein Urteil bisher, weil wir da jetzt auch nicht so tief drin sind. Aber tief ist das richtige Wort. Bisher wirkt 5e ein bisschen flacher.
Ein bisschen, aber jetzt nicht immens, aber ein klein bisschen, ja. Aber was ich überhaupt nicht negativ konnotieren würde. Ja,
also ich habe jetzt mir auch x Charaktere, habe ich mir in D&D Beyond mal so zusammengeworfen und da habe ich schon gemerkt, okay, so bei Pathfinder habe ich, also bei D&D habe ich das Gefühl, ich habe eine große Auswahl an jetzt Völkern, das hast du ja in beiden. Ne?
Ja.
Und in Pathfinder, oder sagen wir in D&D hast du x Klassen und diese Klassen kannst du von 1 bis Level 20 durchleveln, du kannst Multiklassen, wie auch in Pathfinder, und du hast Archetypen, die halt diese Klasse ein bisschen anders machen.
Ja.
Ja. Und bei Pathfinder habe ich irgendwie eine andere Tiefe und bin nicht auf einen Archetypen angewiesen, sondern ich kann eine Figur nehmen und die mit Feats und Talenten so bauen, dass sie die Figur wird, die ich will.
Mhm, verstehe.
Halt ganz, weiß nicht, da hast du aber auch Archetypes, ne?
Ja.
Das kommt auch nochmal dazu. Ich bin halt, wie gesagt, da müssen wir nochmal tiefer reinschauen
und so. Ja, das ist, glaube ich, wird noch ein paar Sessions dauern, bis wir da nochmal einen Vergleich ziehen können. Aber ja.
Ja. Aber gut, Pathfinder ist halt auch crunchiger, ne? Ja. Das ist ja auch das, was viele Leute halt auch mögen oder andere Leute mögen das auch nicht. Aber du kannst da auch vom Balancing her richtig ausrasten, wenn du die richtigen Kombinationen bei deinen Talenten da bringst. da haben wir vorne im Discord, im Meme-Kanal mit drüber geschnackt, da hatte ich irgendein Feuerball-Meme gepostet, was wir auf Instagram auch gemacht hatten, wo ich mal meinte, dass ich glaube, ich habe einen Magus gespielt gehabt, das ist eine hybriden Zauberklasse aus Pathfinder, die zaubern kann, die zaubert aber auf ihr Schwert und kann über ihr Schwert diese Zauber übertragen. Das heißt, keine Ahnung, dein Schwert macht 1d8 Damage, du machst vorher, ich weiß es auch nicht, einen Blitz. Dann triffst du jemanden, der Zauber wird ausgelöst, du machst 1d8 Damage fürs Schwert plus 1w8 oder 1w10 Damage für den Blitz. Cool. Ne, hast du vielleicht so einen geilen Laserschwert-Moment. Und ich habe damals den Feuerball overcastet, damit er irgendwie 6 oder 8d10 Damage macht, habe den auf dieses Schwert gepackt, habe jemanden geboxt, mich gefreut und dann realisiert, dass das der AOE ist. Und dann war mein Char tot.
Okay,
ja. Ich habe mich einfach selber in die Luft gejagt. Ich weiß jetzt nicht, wo da hat er auch Moritz im Discord gesagt, ja klar, vom Dinger, er hat dann auch direkt gefragt, ob wir Wild Magic benutzen, da hast du Fehlertabellen und solche Dinge, wo halt cooler Shit mit Magie passieren kann. In dem Fall war es nicht so. Man könnte meinen, es war gewollt von mir, war es aber nicht, aber ich habe so getan.
Okay.
Ja. Aber nee, bisher macht es Spaß. Ja, es ist schnell. Ich mag Vorteil, Nachteil. Es ist super easy.
Das wäre das Thema, wo ich jetzt auch nochmal ganz kurz genau einen kleinen Props rausgeben würde, weil das ist wirklich, also Vorteil haben ist cool, Nachteil haben ist nicht so cool, aber es ist eine schöne Mechanik auf jeden Fall.
Aber du verteilst auch viel weniger Punkte jedes Level ab.
Ja.
Ich glaube, Rabeas Schurkin hatte in Pathfinder bei jedem Level 10 Punkte, die sie verteilen konnte.
Ja, irgendwie so.
Und jetzt gar nichts, weil es automatisch in deinen Proficiencies einfach hochgeht.
Was auch eben cool ist, über D&D Beyond das Level abzumachen, weil man dann auch irgendwie sofort halt den aktuellen Charakterbogen hat, ohne jetzt groß irgendwie Seiten durchzublättern, was auch Spaß machen kann.
Aber das kannst du bei Pathfinder auch mit Path Builder.
Ja. Okay.
Aber ja, nichtsdestotrotz.
Freuen wir uns auf unsere D&D-Kampagne.
Ja. Ja, es wird auch weitergehen. Da kommt auch noch ganz cooler Shit. Ich will noch eine ganz kurze Indie-Sache ansprechen.
Ja.
Weil, du erinnerst dich, wir hatten Hannah Möllmann zu Gast und das war richtig cool und sie hat uns zu Passiones geführt. Ich hab's wieder gesagt, es muss jede Folge einmal kurz rein.
Bitte nicht.
Und wir haben das Glück, wir dürfen auch noch mal was mit ihr spielen. Das wird sie für uns ja nicht wirklich leiten, weil das ja spielleitungsfrei ist. Es ist ein System von Jason Morningstar, glaube ich, gepublished bei Bully Bullpit Games. Es heißt Durance. Ich habe keine Ahnung.
Duranze.
und es ist ein kleines Indie-Spiel. Ich habe mir da das Buch dazu angeschaut und mir auch ein kleines Actionplay dazu angeguckt. Das war so ein kleines Actionplay, ich glaube, es ging 7 Stunden.
Oh.
Aber die Sessions waren nur kurz. Die haben einfach 3 am Stück gemacht oder so. Dann war ich halt drin, wie das halt so ist in diesem Rabbit Holes und man sollte im Büro arbeiten, aber hey. Ich habe gekündigt, ihr könnt mir nichts. krass, tatsächlich, wenn diese Folge gedroppt wird, ist das mein letzter Arbeitstag.
Stimmt.
Auch mal dramatisch, ne?
Und dann rollen wir den besten Vollzeit.
Ja, ich glaube nicht. Aber kurz zu Durance, richtig spannendes Ding, um es mal ganz, ganz kurz zu fassen. Direkt, was super besonders ist, man spielt 2 Figuren.
Okay.
Das ist schon mal krass, ja. Weil das Spiel ist irgendwie in einer nicht zu weit entfernten Zukunft. Und es hat halt so, wie die Briten und Australien-Vibes. Es spielt halt in der Zukunft, es gibt Raumfahrt, es werden neue Planeten besiedelt. Und wie kann man das denn besser machen, als mit, wir werfen die Insassen von dem Gefängnis da drauf und halt ein paar Leute mit Waffen, die auf sie aufpassen. Die bauen dann eine tolle Kolonie, die funktionieren wird, in der es allen gut geht. Und 10 Jahre später holen wir die anderen Leute dahin, weil dann ist die Stadt ja schon fertig und allen geht's gut. Das ist der Grundgedanke, den dieses Spiel so hat. Aber es geht halt mega schief.
Mhm.
Und was jetzt zum Beispiel eine richtig coole Sache ist, ist am Anfang, noch bevor du dir eine Figur auswählst, geht halt so ein Zettel rum. Und da sind halt 6 Aussagen über die Kolonie. Sowas wie: Es gibt gute Ernte, das Wetter ist gut, man kann atmen, es gibt keine Aliens oder keine Ahnung. Und 3 davon streicht man weg. Die Aussagen, die stimmen dann nicht mehr.
Mhm.
Und dann weißt du schon mal, wie deine Kolonie oder wie der Planet wird. Ja? Und mit den Sachen, die noch da sind, die zählst du zusammen, dann kriegst du eine Buchstabenkombination und eine Seite im Buch und da ist dieser Planet, den du gerade erstellt hast, beschrieben. Das Gleiche kommt dann auch für die Kolonie, ne? Dann ist was wie, die Arbeiter sind motiviert, das Rechtssystem ist fair, die Polizei will helfen, I don't know. Ne? Aber es gibt genug Essen für alle. Und dann werden wieder 3 Sachen weggestrichen. Weil auf einmal hast du eine Kolonie, die halt in drei Sachen nicht gut funktioniert und einen Planeten, der in drei Sachen nicht gut funktioniert. Und hast dann damit dein Grundgerüst und darfst danach zwei Figuren aussuchen, die entweder aus der Autorität sind, das sind also die Leute, die aufpassen, dass alles funktioniert, oder halt Insassen, halt die Kriminellen. Ne? Da, da hast du viele verschiedene Leute, die verschiedene Dinge tun, darum geht's auch nicht. Die dürfen nur nicht auf dem gleichen Level sein, also du kannst nicht der Anführer der Insassen sein und der Bürgermeister. Das geht nicht. Ansonsten kannst du da hart ausrasten. Dann hast du diese Figuren und dann wird schon gespielt. Dann werden halt so Schlüsselfragen und du musst noch einen Schwur auswürfeln. Das ist dann sowas wie, ich werde niemals jemand anderem helfen. Mhm. Oder ich werde niemals etwas tun, was dafür sorgt, dass ich es unbequem habe. Oder vielleicht auch was Positives, wie ich will immer allen helfen. Und das ist dein Leitfaden für diese Figur, wie du sie spielst, für diese Session, in kurz gesagt.
Quasi so eine Hardcore-Gesinnung.
Ja, genau.
Ja.
Ja, weil das sind ja auch kurzweilige Dinger.
Ja.
Weil du spielst im Regelfall immer den Untergang von so einer Kolonie. Aber das ist eigentlich immer mega dark und es geht immer mega nach hinten los und die meisten Leute sterben. Ist halt so. Ich glaube, Hannah hat auch das tolle Beispiel gebracht, dass direkt am Anfang ihre Figur in einer automatisierten Schlachterei auseinandergenommen wurde. Ups. Genau, hast halt diese Figur auf der Autoritätsseite, die alles am Laufen halten will und wahrscheinlich die Insassen, die keinen Bock mehr haben und wirst dann halt dann da so reingeworfen und es gibt fast keine Würfel, außer man hat ein Dilemma, wo sich niemand entscheiden kann und dann spielst du das.
Ja.
Und das ist cool. Das ist cooler Indie-Shit, überhaupt nicht crunchy, gar nicht, das ist einfach nur Improvisations-Roleplay, vielleicht ein bisschen LARPy, erinnert mich ein bisschen an Viewscreen, ganz cool.
Freue ich mich drauf. Und dann, genau, werden wir natürlich auch nochmal wieder im Podcast darüber berichten, wie das war, das zu spielen. Ebenfalls berichten werden wir wahrscheinlich dann im neuen Jahr, wenn ich tatsächlich bald eine Cthulhu-Session geleitet habe. Mal wieder, nach sehr langer Zeit. Genau, ich bin ja immer noch jemand, der sich ausruht, mit Flo an seiner Seite, einem erfahrenen Spielleiter als Freund zu haben. Aber ich muss ran. Ich habe mir da jetzt eben Ziel gesetzt, für ein paar Freunde in der Heimat Cthulhu zu leiten. Und zwar eben das Einstiegsabenteuer, das Corbett-Haus. Right, wow, was für ein Timing. Heftig, richtig auch Surround und so. Und genau, wenn ihr das auch schon geleitet oder gespielt habt, könnt ihr euch ja auch nochmal im Discord Cthulhu-Channel einfinden, falls ihr da nochmal drüber diskutieren wollen, wie man sich da irgendwie auf so eine Session vorbereitet. Genau, natürlich ohne zu spoilern, falls da Leute unterwegs sind, die das Einstiegsabenteuer noch nicht gespielt haben. Aber genau, da bin ich ganz gespannt drauf. Da lese ich mich gerade immer weiter ein und höre mir Actual Plays an oder schaue mir sie an und bin ein bisschen natürlich auch nervös, aber ich glaube,
du hast es doch auch schon als Spieler erlebt.
Ja, natürlich.
Du bist drin, das wird gut.
Ja, ich muss mich einfach nur ein bisschen poken. So,
nein, dahin. Torge, du kannst das, du wirst das toll machen und dann wirst du mir davon erzählen und ich werde eh nur hören, wie viel Spaß du hattest.
Ja, hoffen wir, dass es genauso ist.
Ja,
ja.
Und noch, da war ja noch so eine Sache, die wir vorhin gesagt haben.
Genau, wir können noch mal den Bogen zurückspannen. Zu D&D, weil...
Das war mein Rückspul, das war richtig unangenehm. Doc Brown.
Weil Flo und ich, wir haben uns gedacht, so zum Ende des Jahres und zur Weihnachtszeit irgendwie überall ploppen so Weihnachtsgewinnspiele auf und warum machen wir nicht eigentlich auch einfach eins?
Weißt du, es auch ploppt? 5 Sterne bei Spotify.
Er hat schon wieder eingebunden hier. Genau, ihr dürft nämlich bei uns gewinnen ein Basisset von D&D in der deutschen Sprache. Das hauen wir über Instagram und über Discord raus und hauptsächlich über unsere Website. Da wird es einen Artikel geben, wenn ihr da jetzt mal raufschaut. Da findet ihr die Teilnahmebedingungen und könnt euch anschauen, was ihr da gewinnen könnt. Nämlich das besagte Einsteiger-Basisset für D&D 5e Dungeons and Dragons.
Mit Würfeln, mit Charakteren, mit Spielleiter-Screen, mit einem Adventure. Nicer Shit.
Da ist wirklich alles dabei, was man sich für so einen Einstieg, glaube ich, ja, wünschen kann. Also ich habe mir das angeschaut selber und da ist echt viel Kram dabei, dafür, dass es eigentlich auch relativ günstig ist, aber genau, da sind sicherlich einige von euch
hat,
da draußen.
Hat 5 Sterne gekostet, oder?
Hat genau 5 Sterne bei Spotify, muss ich bei Wizards abgeben. Nee, ich glaube, dass eben da einige von euch da draußen sind, die vielleicht bisher nur mit PDFs gespielt haben oder noch gar nicht gespielt haben und Bock einfach drauf haben, sich so ein Set zu Hause hinzustellen. Deswegen könnt ihr da gerne mitmachen und es gibt eben auch noch einen zweiten Preis, nämlich
und einen dritten.
Und einen dritten. Wir verlosen nämlich unsere Hardcore-limitierten Rollen mit den besten Würfelsets.
Unsere eigenen Würfelsets. Die kommen nicht mal aus China. Die kommen aus den Vereinigten Staaten, komplett ohne Kinderarbeit, in guten Arbeitsbedingungen, ja. Und die wurden richtig geil nochmal handlasersigniert von einem coolen Typen, dessen Namen ich gerade vergessen habe, aber er nennt sich selber immer der Würfelwizard. Und ich glaube, er hieß Travis.
Wahrscheinlich wird er Travis gießen haben.
Oder Scott?
Ja, Scott.
Warte. Ich gucke jetzt nicht nach. Anyway, cooler Dude da draußen, der kein Deutsch kann. Shoutout an dich. Danke, dass du unsere Würfel gemacht hast. Genau, die haben wir in Weiß und Rot.
Genau,
und in also Schwarz und Rot.
Ja, die Fotos werdet ihr auf jeden Fall auf der Website sehen können. Und bei Instagram haben wir, wie gesagt, auch nochmal so ein Sammeldings gepostet. Auch wenn ihr eben nicht bei Instagram seid, gar nicht schlimm. Ihr könnt auch mitmachen, wenn ihr bei uns im Discord vorbeikommt. Da haben wir uns auch was für ausgedacht. Alle Infos, wie gesagt, findet ihr auf rollenmitdenbesten.de. Und damit beenden wir auch dann dieses Jahr mit unserem ersten Gewinnspiel.
Richtig geil.
Heftig.
Du hattest erwähnt, dass da unser geiles Logo drauf ist, ne?
Da ist auf den Rollen mit den besten Würfeln ist auch das Rollen mit dem besten Logo drauf. Auf
da, wo die 20 D20. Ist.
Ja, ja.
Der Oversized ist, der ist nämlich noch besonders groß.
Right, right.
Ja.
Ja.
Der ist nämlich richtig schön.
Und die gibt es noch nicht im Handel zu erwerben. Und wie gesagt, auch, auch sehr limitiert. Gibt es nicht so viele von. Deswegen bisher einzige Chance quasi an diese Würfel zu kommen, ist eben hier bei diesem Gewinnspiel mitzumachen und ein Quäntchen Glück zu haben. Und ja, dann wünschen wir euch dafür auf jeden Fall viel Erfolg
für ja.
das Gewinnspiel.
Ich hoffe auch, dass sich da Menschen drüber freuen werden. Und ich glaube, dann sind wir auch am Ende unserer Folge. Und wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich da 5 Weihnachtssterne. Und,
Gott, Flo, Alter.
Ich mach das ja tatsächlich nicht mal, weil ich Leute dazu irgendwie ermutigen möchte, dass sie uns bewerten, ihr macht das oder nicht, das ist euer Ding, alles cool. Aber es ist Torge so unangenehm und das macht mich so froh. Und deswegen hab dich lieb, Torge, alles ist toll. Und ja, ne, Helm aufsetzen, weil wir gehen in die 5. Welle, Maske tragen, Hände waschen. Wenn ihr könnt, boostert euch bis oben weg. Krass, stimmt ja, Booster Gangs heißen die komischen Dudes in Cyberpunk Red.
Stimmt.
Und in 2077, jetzt ist halt die Frage, ne, wenn du zu viel Impfstoff bekommst, bist du dann Booster? Bist du dann so ein Booster-Gang-Typ? Rennst du dann drum und klaust Leuten Implantate? Ist das, was passiert?
Vielleicht.
Holen die sich dann meinen Microsoft-Chip, den ich mir hart verdient habe?
Flo, wir sind über der Zeit.
Ja.
Habt eine gute Weihnachtszeit da draußen. Und genau, wir hören uns dann in der nächsten Folge und freuen uns, wenn ihr weiterhin einschaltet.
Ganz viel Liebe zusammen.
Bis dann.
Tschüss.